Hier sind wieder eure Eierköpfe. Letzte Woche hatten wir ja einen stolzen Papa hier zu Gast und diese Woche machen wir einfach mal weiter mit seinem Sohnemann.
So schaut's aus. Außerdem geht Test Rugby wieder los. Die Nations Series sind gestartet am Wochenende. Darüber werden wir natürlich auch noch sprechen in Episode 182.
Und dann wollen wir jetzt direkt hier bei uns bei den Eierköpfen begrüßen. Kasper Gabriel, österreichisches Supertalent, vor 2 Wochen mittlerweile sein Debüt gegeben für Leinster in der URC. Kasper, schön, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Servus.
Wie geht's euch also? So.
Ja, super. Und dir vermutlich auch, oder? Weil was bei dir gerade sportlich los ist, ist ja ein absoluter Traum,
und,
oder?
Und weil er Urlaub hat natürlich.
Und Urlaub
jetzt. Ja, genau. Also beschweren kann ich mich gerade nicht.
Ja, erzähl mal ein bisschen von deinem Debüt. In der URC aufzulaufen, Eltern da, das muss ja absoluter Wahnsinn gewesen sein, oder?
Ja, es war schon super cool, muss ich sagen. Also bei uns ist immer so, wir kommen am Montag dann in Call, wer spielt und wer nicht, in der Früh gleich, im ersten Team-Meeting. Also meistens haben wir so noch Krafttraining davor und dann wird eh schon das Team announced. Und mir wurde schon gesagt, dass ich auf der Bank bin. Natürlich erstmal einfach alles, alle Calls und alles sofort so gut wie möglich studiert, damit ich ready to go bin. Aber die Woche war eigentlich mega, muss ich sagen. Also war schon cool.
Ist es dann, ich meine, du bist jetzt ja schon länger in der Academy bzw. im Leinster Trainingssetup drinnen. Ist es dann anders, wenn du wirklich im Matchday-Kader bist, dass du da auch einen anderen Fokus bekommst, dass die Coaches nochmal anders mit dir arbeiten, oder ist es eigentlich wie jede andere Woche, nur du trägst jetzt das andere Leibchen auf der anderen Seite?
Ich glaube, also es ist leicht anders. Also ich finde es zumindest, weil ich habe mich noch mehr konzentriert beim Training. Ich wollte weniger Fehler machen. Ich habe einfach viel mehr gemacht für die Woche auch generell, weil normalerweise, wenn wir spielen und du nicht im Matchday-Kader bist, dann musst du das andere Team studieren, also halt lernen, was die für Plays machen und die Plays dann im Training laufen. Aber weil ich halt zuerst mal, als ich da war, war ich schon echt aufgeregt und ich wollte auch keine Fehler machen jetzt beim Training, sodass sie nicht denken, vielleicht doch ein bisschen zu früh oder so, aber ich glaube, war alles gut im Endeffekt.
Ja, erzähl mal, ich meine, am Ende waren es ja, man kann sagen, nur 6 Minuten, aber Halleluja, es waren 6 Minuten URC für Leinster. Als du da aufs Feld gekommen bist, war das für dich wie ein ganz normales Rugby-Spiel oder warst du schon besonders nervös diesmal?
Es war sehr lustig eigentlich, weil ich war nicht wirklich aufgeregt, muss ich sagen, weil ich glaube, ich habe sehr gut die Woche mich vorbereitet und deswegen bin ich mit sehr viel Confidence eigentlich reingegangen. Das Einzige, wo ich ein bisschen Schiss hatte, war halt das Goal-Kicking, weil ich beim Aufwärmen extrem schlecht gekickt habe, meiner Meinung nach. Also da hatte ich wirklich so ein bisschen Schiss, aber sonst eigentlich nicht wirklich. So, ich habe auch immer wenn ich aufs Feld laufe, bemerke ich gar nichts drumherum, nur das Spiel eigentlich. Also das ist ganz praktisch.
Ja, das ist bemerkenswert auf jeden Fall. Ich meine, du bist jetzt erst vor ein paar Wochen 20 geworden, glaube ich, und spielst hier auf dem Top-Niveau im europäischen Rugby. Wie sehr, weil das ist, glaube ich, 3 oder 4 Jahre erst her, dass du rüber nach Irland gegangen bist. Wie sehr kneifst du dich manchmal selber? Und weil, sagen wir, ja, als Corona wütete, warst du noch in Österreich und jetzt auf einmal und hast vielleicht ein bisschen Leinster geschaut oder so und das war sehr weit weg. Und jetzt auf einmal bist du eingefleischter Dubliner, bist da, startest für deinen Club, bist in der Leinster Academy und spielst jetzt auch mit Nationalspielen etc. zusammen, trainierst Tag ein, Tag aus. Ist das für dich mittlerweile so Normalität, dass du das gar nicht mehr so besonders findest oder musst du dich manchmal selber noch kneifen?
Na, also mittlerweile finde ich schon, also jetzt eh schon fast 5 Jahre ist das schon Normalität. Okay. So. Aber ich kann mich noch erinnern, also ich fand, als ich das erste Jahr drüben war, also vor knapp 5 Jahren circa, kann ich mich noch ganz genau erinnern, da bin ich einmal aufgewacht und ich dachte, also nicht aufgewacht, aber ich hatte noch die Augen zu. habe ich mir gedacht, okay, jetzt schön im Zuhause aufwachen, Mama macht Frühstück, aber dann war ich komplett in Irland und ich habe dann erst, also das war wirklich ein Schock ein bisschen. Und am Anfang fand ich nicht so lustig mit Corona, man konnte keine Freunde sehen, kann ich wirklich Freunde machen, Training war nicht wirklich vorhanden. Also das war wirklich nicht schön am Anfang, aber mittlerweile alle meine Freunde und so, also ist schon sehr lustig, wenn ich mal kein Training habe, kann ich auch sehr viele Sachen machen.
Also da fällt mir gerade eine Sache ein, und zwar hat dein Papa letzte Woche bei uns im Interview erzählt, dass da quasi damals dieser Trip anstand, also mit eurer Wiener Mannschaft nach Irland, und der sollte eigentlich abgesagt werden, aber du hättest dann darum gebeten, doch rüber zu fliegen. Kannst du dich daran noch erinnern? Erzähl mal, wie du ihn überzeugt hast, dass ihr diesen Trip doch macht.
Ich glaube, das sagt der Papa nur, damit sich's besser anhört. Also ich daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sagen. Aber es kann gut sein, aber es war schon, das war, wie viele Jahre war das her? Jetzt 8 Jahre oder so? Oder 6? Glaube ich. Also daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Aber meine coole Geschichte, wenn das wirklich so war.
Ist der Papa so ein Geschichtenerzähler oder was?
Gar nicht gemeint.
Ich glaube, so manchmal tut er halt ein bisschen die Wahrheit sagen, aber er speist die Sachen halt dann schon gern auf, glaube ich. Habe ich den Eindruck zumindest manchmal, wenn ich ihm zuhöre. Aber ja, ich will ihn jetzt auch nicht zu exposen hier.
So, du hast gesagt, du bist dann in Irland erstmal aufgewacht und hast eigentlich gehofft, dass es das Frühstück von der Mama gibt. Wenn du jetzt mittlerweile dich da schon gut eingelebt hast, was ist denn so dein lieblingsirisches, klassisches Essen? So, wenn irgendwas ansteht, was vermisst du jetzt, wenn du vielleicht wieder in der Heimat bist? Gibt's irgendwas an der irischen Kulinarik?
Also ich muss sagen, ich finde, dass, also generell, wenn man einfach nur Eier mit Eier vergleicht, Milch mit Milch und Würstchen mit Würstchen und halt so Speck und Speck, finde ich das eigentlich in Irland 10-mal besser, muss ich ehrlich sagen. Aber so das perfekte Frühstück, ihr schaut, also wenn jemals in Irland sein sollte, jetzt müsst ihr Form ausprobieren, wirklich sehr gutes Kaffee. Das ist auch so ein Sponsor von unserer Mannschaft, nicht von Leinster jetzt, aber Terranure, wo ich auch spiele, da gibt's das beste Frühstück, aber sag erstmal die Frage nochmal, jetzt eigentlich rede ich gerade nur.
Einfach, was dein lieblingsirisches Essen ist, Frühstück liebe ich auch. Muss nicht Frühstück sein, kann auch ein Abendessen, Mittagessen sein. Ein Gericht, wo du sagst, das vermisst du, wenn du gerade nicht in Irland bist.
Eigentlich muss ich Burrito sagen. Es gibt in Irland sehr viele Burrito-Läden. Und wirklich, ich glaube, ich esse zu viele von denen. wir haben nämlich ja so einen Ernährungsberater, eine Ernährungsberaterin. Aber ich glaube, da sage ich eh nur so 60% die Wahrheit, was ich wirklich esse. Weil ich glaube, die wäre nicht so happy. Ich glaube, ich habe wirklich, ich bestelle 5-4 Burritos in der Woche. Und ich bin, ja, keine Ahnung, also das muss jetzt endlich mal aufhören. Ich bin echt ein bisschen voll beim Kochen geworden.
Das klingt wieder wie Ozzy Osbourne, der auch so Burrito-abhängig
und
war.
Und ganz klar, traditionelles irisches Essen. Da denkt man immer direkt an Burritos. Ja, total geil. Ah, herrlich. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie man hier weitermachen
und
soll.
Und wenn du sagst, du bestellst ganz viel und kostet immer so viel, wie ist denn die Wohnsituation? Wohnst du mit Teamkollegen zusammen? Habt ihr da wie so ein Clubhaus oder hast du eine eigene Wohnung? Wie sieht's da aus?
Ja, also Leinster hat halt so ein Haus für Leute, die halt, weil es sind ja sehr viele vom Leinster auch gleich in Dublin stationiert. Und es gibt aber jetzt mittlerweile, kommen immer mehr und mehr von nicht Dublin ins Team rein, in die Academy. Wir hatten dieses Jahr, glaube ich, sehr viele, haben wir mehr außerhalb von Dublin als von in Dublin. Und deswegen müssen die sich ja Wohnorte organisieren, weil sonst müsst ihr so zum Training viel zu lang fahren, so 2-3 Stunden oder so, 2,5-2 Stunden. Und das, wenn du um 7 Training hast, kann schon echt zart werden, vor allem wenn du kein Auto hast oder so. Deswegen haben die jetzt schon lange ein Academy-Haus, heißt das. Und sie haben sich jetzt noch ein zweites, glaube ich, dazu gekauft, aber noch nicht bestätigt, das weiß ich nicht genau. Und da wohnen wir gerade mittlerweile zu 9 drinnen. In diesem Academy-Haus.
Oh.
Also er kann sich, glaube ich, vorstellen, 9 Jungs.
Cool. Erzähl mal ein bisschen, wie es ab.
Also,
eine Aftermatch-Party.
Also, ja, es ist wirklich wie im Zoo. Da laufen Leute rum. Vor allem, es gibt auch einen guten Freund von mir, der wohnt dort nicht mal, aber schläft gefühlt zweimal die Woche dort mit irgendeinem, also ja, also es sind immer ganz viele Leute, kommen einfach hin zum Chillen nach dem Training oder so. Ist echt lustig, aber kann auch echt zart werden. Es ist extrem dreckig. Wir haben eine Putzfrau. Haben wir jetzt, ich glaube, seit 2 Monaten. Und die putzt das Haus und dann 2 Tage später schaut es wieder gleich aus. Also es ist wirklich unnötig, die eigentlich zu holen. Was gibt's noch? Lustige Geschichten. Aber es ist auch wirklich, wir haben jetzt auch, also die, wenn wir den Müll leeren, ist er wirklich innerhalb von 2 Stunden komplett voll. Also es ist wirklich extrem zach, ab und zu dort zu wohnen. Und es ist wirklich, ja. Also es ist eigentlich nur das coole Haus, ich rede jetzt ein bisschen runter, aber ich wünschte, wir könnten es ein bisschen schöner halten, also sauberer halten und so, aber mit, ich glaube, wie viele, 4 Forwards.
Und ist das schon, wo ist das Haus?
Gleich in der Nähe vom Trainingsgelände. Also.
Ist das so zentral oder? Ah, okay.
Ja, also so, es ist jetzt nicht in der Stadt, es ist mehr so im Süden von Dublin. Aber ich glaube, in die Stadt, da haben wir gleich dort eine Straßenbahn so mäßig. Also wir haben jetzt nicht wirklich Straßenbahn wie in Wien, aber so eine Straßenbahn mäßig, die gleich in die Stadt fährt, das Auto 20 Minuten. Und dann vom Trainingsgelände mit dem Auto, wenn du Glück hast, kein Verkehr, ist 5 Minuten. Auch vom College gleich, weil wir trainieren am College-Gelände. Also ist schon sehr coole Lage, muss ich sagen.
Wenn du jetzt deine Heimatstadt Wien und deine Wahlheimat Dublin vergleichst, so haben die Städte Gemeinsamkeiten, sind sie total unterschiedlich? Welche Stadt magst du mehr?
Boah, das ist eine gute Frage. Also so vom, ich meine, ich kenne nur Wien seit vielen Jahren, dass ich nur, wenn ich da bin, nichts machen muss. Deswegen ist es schon sehr angenehm. Also wenn ich jetzt, glaube ich, hier wohnen, müsste ich, glaube ich, auch studieren oder sowas machen. Aber es ist, also schöner finde ich Wien, sehr viel schöner, weil ich finde die Stadt von Dublin so, keine Ahnung, jetzt nicht so meins, so ein bisschen, also es gibt da nicht so viel zu machen, aber so ländliche Seite von Dublin ist halt auch sehr cool, muss ich sagen, so mit den ganzen Klippen und dem Meer und so. Aber dafür muss ich auch sagen, die Leute in Dublin sind viel netter. Also das ist was mich an Wien, also ich komme immer zurück und ich habe noch dieses sich die ganze Zeit entschuldigen, wenn man irgendwo reinläuft oder so, oder keine Ahnung, irgendwo im Weg steht. Aber in Wien gibt's das einfach nicht. Da schauen die aber nur extrem blöd an und dann gehen die weiter. Also das habe ich nicht vermisst aus Wien. Oder solche Sachen. Die ganzen, was gibt's noch? Das Wetter ist halt kacke in Irland. Also das Wetter ist wirklich schier. Wenn ich da jetzt rausschaue, ist blitzblauer Himmel in Irland, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich hagelt's gerade oder so. Also ihr kann's wirklich alles geben in Irland. Das Wetter vermisse ich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, total spannend. Also die ganze Erfahrung von dir da in dieser Academy jetzt bis hoch zu den Profis. Vielleicht gehen wir an der Stelle jetzt mal ein bisschen zurück an den Anfang. Als diese Anfragen kamen nach diesem Irland-Trip, ob du dir nicht vorstellen könntest, mal so ein Jahr Irland zu machen, um da Rugby zu spielen. So, wie war das alles für dich damals?
Auch eine lustige Geschichte. Ich hatte damals eine Mathe-Nachprüfung in, du warst der 4., glaube ich. Nein, in der, von, ja, 3. oder 4. hatte ich Mathe-Nachprüfung. Und ich hätte halt die Klasse wiederholen müssen, hätte ich die Mathe-Nachprüfung nicht geschafft. Und ich habe gesagt, okay, ich lerne nicht für die Mathe-Nachprüfung. Wenn ich schaffe, gehe ich nach Irland. Wenn nicht, dann bleibe ich da. Aber dann habe ich es nicht, also habe ich es geschafft. Aber nur, weil die Mathe-Lehrerin mir eigentlich die Note geschenkt hat, damit ich nach Irland gehen kann. Und dann bin ich halt rübergegangen. Und ja, ich war schon anders auch, muss ich sagen. Was war nochmal genau die Frage? Ich bin gerade vorher erst aufgestanden.
Ja, einfach wie es war, so dann als junger Kerl nach Irland rüber zu gehen.
Ja, ich glaube, was wirklich auch halt das ein bisschen zerstört hat am Anfang, war halt Corona natürlich so. Du konntest halt niemanden sehen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist einfach in die Schule gegangen, nach Hause und dann einfach so spazieren gegangen, einfach ums Haus, ein bisschen so halt in die Gegend. Aber wirklich mehr gab es auch nichts zu machen am Anfang. Und dann, ja, war halt sehr schwer. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 4 Monate oder so, bis ich fließend auch Englisch konnte, weil mein Englisch war wirklich nicht sehr gut, als ich rübergekommen bin. War auch, glaube ich, sehr schwer, deswegen, ich habe nicht wirklich was in der Schule verstanden, weil der Akzent und die alle so schnell gesprochen haben. Und dann im nächsten Jahr hat mein Papa zum Glück halt gesagt, ja, wir haben nicht eine neue Gastfamilie dann gesucht. Aber bevor wir dort eingezogen sind, hat er gemeint, ob ich beim Freund schlafen kann, also wohnen kann für 2 Wochen, damit ich halt mehr halt so mitgenommen werde und so. Und das war dann echt angenehm, weil die haben mich dann überall mitgenommen, habe ich Freunde gefunden, also recht schnell eine Gruppe. Und dann von dort ging es dann eh nur noch bergauf, muss ich sagen.
Ja, das ist so der Eindruck, den man kriegt, wenn man deine Geschichte hört, ne? Dass es wirklich nur bergauf gegangen ist. So diese Entwicklung von dir sportlich, wie hast du die denn selber so wahrgenommen? Hast du so gefühlt, dass du jeden Tag besser wirst?
Ja, also auch mit der irischen Schule ist das Standard ja schon recht hoch. Also ich kann mich noch erinnern, da bin ich von Österreich nach Irland gekommen. Und dann, als ich das erste Mal wieder zurückgekommen bin, gab es schon so einen großen Unterschied. Auch wenn, es gibt ja auch schon von meinem österreichischen Club, sind ja eh schon ein paar, ich glaube 2 andere auch noch in meine Schule gegangen. Die haben jetzt sich da, also der Papa hat das geschafft, irgendeine Connection aufzubauen. Aber da sieht man wirklich, wie schnell man die Leute besser werden. Auch nur über ein Jahr, ein paar Monate. Das ist so ein großer Unterschied, weil du spielst einfach, jeder spielt Rugby gefühlt in Österreich. In Irland. auch in der Schule, da haben wir so 4 Teams und ja, hoffentlich bald, ja. Wir haben halt 4 Teams und der Standard ist einfach wirklich nicht schlecht, muss man sagen. Und also es tut vor allem auch unserem Team gut, wenn ein paar Leute für ein paar Monate auch nur zum Englisch rübergehen und dann halt dadurch viel besser durch Rugby werden. Also da muss man schon sagen, ist das schon gut, wenn die das machen.
Also einen großen Unterschied, den ich immer wahrnehme mit diesen professionellen Rugby-Ländern oder auf jeden Fall fortgeschrittenen Rugby-Ländern, ist einfach das Level an Coaching und die Menge an Coaching und die Betreuung von Spielern. Hast du das auch so wahrgenommen, dass da einfach diese rund um die Uhr Betreuung für die verschiedenen Units, aber auch die Headcoaches, das Level an Coaches, ich meine, kannst du mal drüber sprechen, wer dich alles schon so gecoacht hat, jetzt was für große Namen, das ist natürlich ein anderes Level, oder wie nimmst du das wahr?
Ja, nein, das stimmt schon. Also vor allem auch in der Schule, da komme ich hin, kann mich noch erinnern, von einem Coach aus Wien sind es dann, wie viele sind anders, dann bitte Head Coach, Back Coach, Sport Coach, 5 Coaches oder so, die dann einfach immer im Feld standen, immer da waren und irgendwas zugerufen haben, anstatt all der Papa, der mich halt damals trainiert hat. Und dann große Namen, ja, ist schon cool, so von Jack Nienaber oder so, zu gecoacht zu werden oder Tyler Blender und dann halt, also auch jetzt bei Tenure, wo ich jetzt halt im Club spiele, auch einfach Carlos Spencer oder solche Leute. Also es ist schon wirklich cool, wenn man dann hinkommt, einfach nur zum Clubtraining, man freut sich nicht drauf, aber dann sieht man ihn und dann würde ich, ja, ist eigentlich auch eine coole Gelegenheit. Also ist schon schon cool, muss ich sagen.
Ja, Simon, ich glaube, auf den Namen Carlos Spencer wolltest du auch hinaus, ne?
Naja, also ich finde es interessant, weil wie du sagst, das ist dein Clubtrainer, aber also das hätte mich halt interessiert. Das ist ein Riesenname, das ist einer der besten Zehner seiner Zeit auf jeden Fall, von dem du sicher auch viel lernen kannst und willst. Aber wie sieht da der Split aus zwischen, wie viele Tage in der Woche trainierst du jetzt mit der Provinz, mit Leinster, wie viele Tage mit dem Club? Wie sieht so eine typische Woche da für dich aus?
Es kommt darauf an, ob du am Wochenende spielst oder nicht. Also es kommt halt dann immer darauf an. Also am Montag findest du raus, ja, spielst du nicht, dann trainierst du Montag, Dienstag. Ab und zu gehst du zum Dienstag zum Clubtraining, aber manchmal musst du auch nicht, wenn das Training hart war oder so. Dann Mittwoch habe ich meistens Kicken mit Kicktrainern. Donnerstag und Freitag haben wir, Donnerstag nochmal Training mit Leinster, wenn die Nummern brauchen. Sonst manchmal nur Gym und dann kurz laufen gehen und dann am Abend zum Clubtraining. So circa. Habe ich das eh nicht zu schnell erklärt jetzt, oder?
Nee, passt. Nee.
Also in der Regel ist es Provinz am Vormittag und Clubtraining am Abend.
Genau, und dann, du wirst halt immer, die sagen dir das dann immer. Also es kann immer unterschiedlich sein. Aber wenn du halt beim Club spielst am Samstag, dann bist du zu 100%, also 99% am Donnerstag beim Training. Beim Club. Damit du halt dein ganzes Shape und alles wirklich so lernen kannst und so.
Mega spannend, mega, mega spannend. Und wie waren denn so die ersten Einheiten, die du mit Lenz da hattest, mit den Profis? So, das ist ja eine brutale Welt. Also ich meine, das ist ja wirklich mit die beste Mannschaft der Welt, die die letzten Jahre so viel ins Champions Cup Finale gekommen ist und so weiter und so fort. Wie waren deine ersten Schritte da oben mit diesen ganzen Topstars?
Also, ich kann mich noch erinnern, ich konnte keinen Ball fangen. Die Bälle kamen so scharf, es war wirklich so ein Unterschied. Also wirklich, glaube ich, noch nie so viele Bälle. Geht's weiter?
Ja, genau, jetzt bist du wieder da. Ja, jetzt geht's weiter,
Okay,
jetzt
okay.
kannst du wieder erzählen.
Also ich bin raufgekommen, ich konnte keinen Ball fangen. Ich bin in Meetings eingeschlafen. Also wirklich, es war so ein Unterschied. Ich kam direkt von der Schule und wir hatten erstmal nach der Matura oder nach dem Abitur erstmal hatte ich mal so 6 Wochen Pause oder so. Und deswegen ging es dann auf Abiturreise. Gibt es das eh auch in Deutschland, oder?
Ja.
Ja, also erstmal nur 7 Tage oder ich glaube 5 bei mir waren es, nur feiern gewesen gefühlt und dann direkt ins dieses Profi Gelände, Training zu kommen. Also wirklich, ich habe keinen guten Eindruck gemacht. Ich bin eingeschlafen bei Meetings, weil ich das einfach nicht kannte und es einfach dort mein Körper so kaputt war. Ich habe wirklich alles probiert, weil dieser Meetingraum ist auch wirklich schlimm, muss man sagen. Es ist so warm dort drinnen. Also es ist wirklich, du schläfst so schnell ein. Also wirst so schnell müde. Ich habe immer eine Wasserflasche dabei, dass ich mir das ins Gesicht geben kann. Also so halt ins Gesicht holen kann Wasser, damit ich nicht einschlafe. Was noch? Ja, ich konnte keinen Ball fangen. Ich war wieder zurück zum Training. Ich war immer hinterher mit dem Speed, weil es einfach so schnell ging. Und ich konnte auch gefühlt keinen Ball passen. Der Line Speed bei Lenz im Training ist so, also arg. Also ich habe wirklich so lange gebraucht, mich drauf, also wirklich mal 4, 5 Monate, um ein bisschen besser zu werden, den Ball loszuwerden, tiefer sich hinzustellen, Bälle fangen. Ich habe auch eine Zeit lang mal einfach nur im Gym einen neuen gefragt, weil mir einfach so hart er kann, die Bälle zupassen kann, damit ich ihn halt nicht so Bucket Catch fangen muss, so halt mit beiden Händen, so am Körper. Habe ich generell auch sehr viel Hand-Augen-Koordination gemacht, damit ich halt besser mit dem, wirklich nur zum Bälle fangen, weil das wirklich so ein Unterschied war, die Pässe und der Speed und alles. Also war schon tough, war schon sehr hart am Anfang, muss ich sagen.
Das klingt brutal, also dass das dann so einen Unterschied macht. Aber cool, dass, weiß nicht, dass es dann, also das klingt jetzt ja, ich meine, du hast wahrscheinlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber da, nach so einem Anfang da, dass sie dann trotzdem weiterhin an dich geglaubt haben, dich weiter gepusht haben und dich jetzt an den Punkt gebracht haben, wo du jetzt mit der Mannschaft spielen kannst und jetzt nicht jeden Ball fallen lässt.
Ja, also ich bin jetzt eh, ich glaube, ich sehe von letzten Jahr zu diesem Jahr schon einen sehr großen Fortschritt. Das finde ich auch recht cool immer. Das sieht man auch bei allen anderen von Jahr 1 auf Jahr 2 ist der Fortschritt so enorm, finde ich auch. Und ich glaube, deswegen kommen die meisten auch dann im zweiten Jahr ihr erstes Debüt. Meistens, manche schon im ersten. Kommt drauf an. Aber ja.
Und wie war denn das Feedback eigentlich von den Trainern so nach deinem ersten Einsatz in der URC? Waren die zufrieden?
Ich meine, ich glaube, sie waren generell zufrieden, vor allem vor der Pause Spiel gewinnen. Eigentlich jetzt so recht junge Mannschaft, 6 neue Debüts und alles drum und dran. Ich glaube, die waren im ganzen Großen recht happy mit dem, vor allem jetzt vor der Pause, 4 Wochen kein URC, noch das letzte Spiel gewonnen. Ich glaube, es war sehr wichtig für die. Aber so generell so 1:1 Feedback würden die nicht wirklich so sagen zu dir. Da musst du vielleicht nachfragen, aber die sagen das nicht wirklich. Der Kicking Coach ist hingekommen, hat halt gesagt, ja, ich hatte einen Kick halt im Spiel. Er hat gesagt, ja, der war super. Und dann hat er halt gesagt, ja, es ist halt sehr, sehr schade gewesen, dass der Ball vom Tee gefallen ist, als ich auf die Pause gekickt habe. Aber sonst wirklich Feedback gibt es nicht so wirklich. Mehr so als Team-Feedback gibt es, aber sonst, ja.
Ja, krass. Und wie sieht's denn jetzt aus so in den nächsten Wochen? wenn du da jetzt einmal Blut geleckt hast, sage ich mal, einmal reinschnuppern durftest, da wirst du jetzt alles dafür tun, dass du bald wieder dabei bist in der UFC, oder?
Ja, eigentlich, also es war schon ein sehr cooles Erlebnis. Also ja, wenn man einmal halt den Taste bekommen hat, will man halt immer mehr, aber schauen wir mal, hoffentlich vielleicht noch ein paar Spiele dieses Jahr, aber ich kann es eigentlich nicht so darauf vorbereiten, weil sonst enttäusche ich nur selber, weil du weißt nie, wann du gepickt bist, deswegen. Aber trotzdem, also hoffentlich wird noch ein Spiel, vielleicht dieses Jahr, vielleicht mehr sogar, keine Ahnung, aber ich muss sagen, war echt cool.
Vor allem, ja, wäre geil.
Immer Viva, großes Stadion, du kommst wirklich rein, also ich glaube, der beste Platz, den ich hier gespielt habe, ist wie ein Kunstrasen, halt nur mit echtem Gras, so extrem flach alles. Also, daran kann ich mich gut gewöhnen, glaube ich.
Geil. Und vielleicht als abschließende Frage, wir haben schon gehört, du bist in aller Munde in Irland, du wirst da schon als kommender Verbinder der Nationalmannschaft gesehen, so. Sicherlich ist das eins deiner Ziele. Hast du dir da so eine Art Zeitplan gesteckt, so wann es klappen soll? Nicht nur mit Leinster, sondern auch mit der irischen Nationalmannschaft?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich schaue mir solche Sachen nicht wirklich so gern an. Ich finde, da kann man unnötig Pressure ein bisschen so. Vor allem, ich meine, wenn die ganzen Leute die ganze Zeit nur, keine Ahnung, schlecht über die anderen zwei Zehner in Irland, also Prendergast und so reden. Und dann schaue ich mir den Training an und der spielt einfach tausendmal besser als ich im Training. Also, und der bekommt dann Hate, wenn er spielt. Also ich finde das ein bisschen unrechtfertig, weil es ist generell ein bisschen kacke, wie viel Hate die ganzen Spieler bekommen, muss ich sagen. Aber einen Plan gemacht, nein. Ich schaue mal einfach, wie weit ich kommen kann, damit ich. Also ich mache mir eh keine wirklichen Gedanken.
Okay.
Also einfach.
Ja, dann sind wir sehr gespannt, wie weit das alles wird. Und wir werden deinen Weg auf jeden Fall weiter begleiten und sagen an der Stelle tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast während deines Heimaturlaubs in Österreich.
Ja, merci vielmals. Ja.
Danke dir, Kasper.
Ja, vielen Dank euch. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Ich habe das Gefühl, ich habe nur Blödsinn geredet ein bisschen. Ich bin so schlecht in solchen Sachen, aber ich hoffe, das hat
mir alles. Du bist überhaupt gar nicht schlecht in diesen Dingen, weil es war wundervoll. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht in einem Interview.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, ciao. So, sehr cool. Was für ein cooler Junge.
Ja.
Wahnsinn.
Gleich mit, also voll, er hat's von Anfang, also am Anfang gleich mal gesagt, so, ja, der Papa, der erzählt gern Geschichten und das ist ein bisschen überspitzt, mehr als es vielleicht ist. Und man merkt, da ist so ein anderer Typ, der will gar nicht den Hype. Der, so dieses, das müssen andere über ihn sagen, wie gut er ist, weil er sagt lieber, oh, mein erstes Training bei Leinster, ich habe keinen einzigen Ball gefangen, bin in einem Meeting eingeschlafen. Ich bin mir sicher, so schlimm war es nicht. Er will auch eher den Ball flach halten.
Ja.
Also die Wahrheit ist irgendwo dazwischen dem, was der Papa sagt, der wird sicher in den nächsten Jahren für Irland spielen. Ja. Und der Kasper, der sagt, boah, der Prendergast mal sagt im Training, könnte ich gar nicht. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen.
Ja, das glaube ich.
Aber ich meine, lockerer, cooler Typ, trotz dieser ganzen, ja, das muss ja brutal sein, letzten fast knapp 5 Jahren, was der da jetzt für eine Entwicklung gemacht hat, wie normal das für den ist, wie er so die Namen einfach so sagt, ja, der ist dann schon Jacques Nina, aber wenn man den im Training sieht, World Cup Winning Head Coach von Südafrika, und dann geht man halt zum Club und hat eigentlich keine Lust auf Clubtraining und dann ist da halt Carlos Benz und dann sagt, vielleicht habe ich jetzt doch Lust.
Ja, und jetzt überleg mal, also es wäre schon krass, wenn er aus Deutschland käme. Jetzt kommt er aus Österreich, wo Rugby noch ein bisschen mehr Nische ist, noch kleiner, noch kleineres Land. Mhm. Und er schafft es zu Leinster. Er schafft es einfach zu Leinster. Das ist unglaublich.
Das ist wirklich brutal. Also, und ja, ich meine, das ist jetzt natürlich, jetzt hat die USC Pause während der Nations Series, hier im November. Aber ich weiß gar nicht, wie es während der Six Nations ist oder ob er nochmal, weil es natürlich schon, es hilft, wenn gerade Prendergast weg ist mit Irland. Weil jetzt ist ja, also Harry Byrne hat ja gestartet, also du hast schon zwei starke Verbinder noch vor dir und er sagt auch selber, wie gut die sind und dass man die gar nicht so kleinreden soll, nur weil es in der Presse manchmal heißt, der hat ein schlechtes Spiel gehabt oder so. Aber ich meine, er ist auch gerade erst 20 geworden. Der hat auf jeden Fall, und das ist gut so, dass er noch ein bisschen unterm Radar fliegt und sich noch weiterentwickeln kann. Ich meine, der ist ja dann gleich alt wie der Prendergast eigentlich. Und
ja, ein oder zwei Jahre jünger, ne?
Genau. Ich glaube, Kendrick Perkins hat er nicht mit 19 sein Debüt so gegeben. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Er wird, nee, der ist 22 jetzt. Okay. Also er wird im Februar dann, während der Six Nations wird er 23.
Also, und der ist jetzt ja schon seit 2 Jahren dabei. Und, aber man sieht, wie der vielleicht in einer Entwicklungsphase, wo der Kasper jetzt gerade ist, ist dann direkt hochgepusht wurde und vielleicht zu früh eingesetzt wurde. Weshalb dann natürlich irgendwann dieser Dip kam, und das ist sehr schade für ihn. Mhm. Aber ein Kasper, der kann sich jetzt länger noch im Training an seinen Skills arbeiten, kann mit einem Jameson Gibson Park zusammenarbeiten, von dem die Bälle hingefeuert bekommen, muss einen Sturm mit irischen Superstars da, wirklich mit Leuten wie Tyke Furlong und Kaelin Doris, Josh Van der Vliet etc., wie sie alle heißen, muss die ums Feld leiten. Und das sind natürlich Skills, die du lernst, und die wirst du dann irgendwann brauchen. Ich glaube, je mehr Zeit er hat, Training ohne so im Rampenlicht zu stehen, desto besser für ihn.
Ja, klar. Und übrigens ist das gerade die perfekte Überleitung eigentlich auch auf die Autumn Internationals, denn am kommenden Samstag geht's ja jetzt richtig los. Also jetzt knallt's rein mit Spielen, und Irland gegen Japan wird das erste Spiel sein am Samstag. Das wird nicht auf ProSieben Max laufen, das wird auf Join laufen, also frei im Stream, aber auch mit deutschem Kommentar. Mathis Oberbach wird kommentieren. Sagt vielleicht vielen nichts, manche kennen den Namen, er hat Football kommentiert, auch für ProSieben Max. Kommt selber vom Football, und ich persönlich komme gerade vom Frühstück mit ihm zusammen. Wir haben uns gerade eben getroffen, weil er doch ein bisschen nervös ist vor seinem ersten Rugby-Kommentar, und wir jetzt einfach mal ein bisschen gequatscht haben noch so, worauf er achten kann und so. Also ich kann euch nur sagen, das ist ein Typ, der einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat. Und Simon, wir haben das ja auch gemerkt, ne? Mathis ist fest angestellt in der Randsportredaktion, und wir haben ja immer rund um diese Sendungen haben wir immer Calls. Da wird einmal die letzte Sendung nachbesprochen, da wird Feedback gegeben, und dann werden noch die weiteren Sendungen vorbesprochen, so hey, über welche Spieler können wir in den Vorlauf sprechen. So.
Die liebst du, diese Calls?
Manchmal ziehen die sich sehr lang. Aber auf jeden Fall, als Mathis das erste Mal Feedback auf eine Rugby-Sendung gegeben hat, hat man so richtig gemerkt, da haben wir auch eben drüber gesprochen, wie er völlig überfordert war mit dieser Sportart. So, er hat da gar nicht reingefunden, er hat einfach vieles überhaupt nicht so gecheckt, warum haben wir das so gemacht und das so gesagt und so. Hat aber dann ausführliches Feedback gegeben. Und das hat sich dann über so einen Zeitraum, weiß ich nicht, von 1-2 Jahren in so eine krasse Begeisterung gewandelt. Ja. Also wirklich, er hat bei der WM war es dann, glaube ich, ein Feedback gegeben, da hast du richtig gemerkt, so da ist jemand völlig verliebt
jetzt hat verstanden,
diese Sportart, richtig. Genau, und ist da drin. Und er wird jetzt dieses Spiel Irland gegen Japan für euch kommentieren.
Also seid's lieb, keine blöden Kommentare, falls er einen Fehler machen sollte, aber Feedback ist immer gut. Also wenn ihr dann auch den Hashtag RunRugby nutzt auf X oder so,
genau,
und einen Hinweis schreibt, der ihm vielleicht hilft, dann ist er sicher dankbar darum. Aber da ist jemand, der sich dran probiert, ein Festangestellter bei ProSieben, der schauen will, dass wir noch mehr Rugby-Spiele auf Deutsch kommentiert bekommt. Deswegen seid's nett.
Ja, genau. Und dann geht's weiter. Da werden wir noch nicht bei ProSieben sein. Wir werden noch am Rugbyfeld selber stehen und Spiel von Stuhlstra gegen Unterföhring, Derby, anschauen in der zweiten Bundesliga Südwest. Und Markus Krawinkel und Manu Wilhelm werden dann loslegen aus dem RAN-Studio mit Schottland gegen die All Blacks.
Ja, Mann.
Und ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl sagt mir, die Schotten werden diesen Fluch brechen und zum ersten Mal in ihrer Geschichte gegen die All Blacks gewinnen.
Warte mal, wir haben jetzt gerade Donnerstagmittag. Sind schon irgendwelche Teams draußen? Schon irgendwelche
All Blacks sind gerade eben gekommen, habe ich gesehen. Warte, ja, ich nehme mal kurz mein Handy raus.
Die hatten hier ja ein paar auch Verletzungen in letzter Zeit, und darauf kommt es für mich ein bisschen an, mit was für ein Team da die All Blacks kommen.
Frankreich-Team ist gerade vor 20 Minuten gekommen. Das können wir dann gleich anschauen.
Das auf jeden Fall.
Da muss ich einmal ganz kurz überfliegen. Sieht gut aus. Aber auch ein paar Überraschungen. Also, ich brauche eine Übersicht, liebe All Blacks. Ich will nicht.
Aber auf jeden Fall so oder so. Ich meine, wenn man die Teams vergleicht, wenn ich jetzt selber die Aufstellung machen könnte und alle Spiele verfügbar wären, von denen ich es weiß, dann hat auf jeden Fall Schottland die bessere Hintermannschaft, muss man sagen. Obwohl Neuseeland natürlich da auch mit Barretts und mit McKenzies und mit Fainganuku, der wieder da ist und fantastisch spielt, und Caleb Clark und wie sie alle heißen, haben auch eine Weltklasse-Hintermannschaft. Aber Schottland hat da meiner Meinung nach sogar noch eine stärkere Hintermannschaft. Im Sturm sehe ich allerdings, und dafür interessiert mich jetzt die Aufstellung, weil wenn die Neuseeländer einen starken Sturm haben, dann hat für mich Schottland wenig Chancen.
Ethan de Groot, Cody Taylor und Fletcher Newell, erste Reihe. Josh Lord und Fabian Holland auf der zweiten Reihe. Sititi, Savea, Lakai, dritte Reihe. Roygaard und Beauden Barrett. Caleb Clark, Quinn Tupaea, Lester Feinger, Nuku, Leroy Carter, Will Jordan.
Ist schon ziemlich stark.
Es ist schon ziemlich stark.
Tamaiti Williams auf der Bank?
Ja. Tauke Yao, Williams, Pasilio Tosi, Sam Derry, Duplessis Kirifi, Cortes Ratima, Billy Proctor und Damian McKenzie. Es ist stark, aber irgendwann...
Schottland noch nicht da, oder?
Ist an der Zeit. Nee, von den Schotten habe ich noch nichts gesehen.
Also, keine Ahnung.
Aber du kannst es dir einigermaßen ausrechnen.
Kannst du. Ne? Und deswegen ich sehe die Schotten dieses Spiel nicht gewinnen.
Ich sehe sie es gewinnen.
Ich dachte auch, es wäre wirklich mal an der Zeit. Aber deswegen, da müsste man auf den Sturm schauen. Aber ich glaube, dass kein schottischer Sturm mit diesem Oblex-Sturm mithalten kann. Die Oblex hatten vor allem im Rugby Championship ein dermaßen starkes Gedränge. Die haben eine solide Gasse, jetzt vor allem mit Fabian Holland da drin. Die natürlich, denen fehlt Scott Barrett immens da in der zweiten Reihe. Zweite Reihe ist ein bisschen eine Problemposition bei den All Blacks. Und da sind die Schotten zum Beispiel stark mit Scott Cummings, der bei den Lions war und aber auch jetzt in der USC bei Glasgow super spielt, mit Grant Gilchrist und so Gray-Brüder sind, glaube ich, nicht mehr dabei, aber Skinner und wen sie alles sonst noch haben. Da sind sie gut aufgestellt. Gregor Brown, der kann zweite, dritte Reihe spielen. Aber generell vor allem, also und auch Wallace Titi startet diesmal dafür Duplessis Kirifi auf der Bank. Der ist auch Mordsspieler. Also, keine Ahnung. Ich sehe es nicht, außer es wird wirklich eine taktische Meisterleistung von Finn Russell, der mit seinem Kickspiel, der Duan und Darcy da durchschickt auf Außen. Und dann alle Kicks auf die Stangen macht und die All Blacks sich schwer tun, wirklich vorne die Dinger zu legen. Aber weil zwischen den 15, also im offenen Spiel im Mittelfeld, da wird Neuseeland, glaube ich, ziemlich dominieren.
Schauen wir uns an. Dann geht's weiter mit England gegen Fiji. Kann man, glaube ich, jetzt auch noch gar nicht so viel zu sagen, ohne die Aufstellung zu kennen. Fiji ist mit voller Kapelle unterwegs in diesem November und deswegen glaube ich, dass Fiji in jedem Spiel die Chance hat auf ein enges Spiel. Ist die Neuauflage vom WM-Viertelfinale, nicht die einzige an diesem Wochenende. Mhm. Und dann bin ich gespannt. Also prinzipiell werden wir von der englischen Mannschaft wieder ein klassisches Spiel sehen, sehr taktisch strukturiert. Gerade gegen Fiji ist das wichtig, weil da darfst du dich nicht auf Broken Play und sowas einlassen, sonst kriegst du massive Probleme. Aber ja, bei Fiji wird die Aufstellung halt ganz besonders spannend.
Gegen Fiji will ein Chaos spielen, unstrukturiertes Spiel, viel offenem Ball. Da ist es gut, wenn du ein Team bist, das 20 Meter Rolling Maul Tries legen kann, wie die Engländer gegen Australien das letztes Wochenende. Also, wenn du es schaffst in so einem Spiel, Rolling Maul, dass du da dominant bist mit deinem Paket, dann kommt Fiji nicht. Das haben wir, ich glaube, es war 2019 die WM, wo Australien im Gruppenspiel so gegen Fiji hinten lag und dann am Ende mit drei einfach Paketversuchen das Spiel gedreht hat. Das ist so kannst du Fiji gegenwirken. Ich glaube allerdings, irgendwie habe ich das Gefühl, dass England die andere Richtung gehen wird und die mussten diesen Sieg holen gegen Australien, dass die jetzt dann vielleicht Marcus Smith sogar starten oder so, dass die jetzt zocken wollen.
Das wäre ja schön.
Würde man sich wünschen, ja.
Ja, da gab es ja auch nochmal diese schönen Bilder, ne, von Marcus Smith, wie er vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren, war das das Viertelfinale?
Das war das Viertelfinale
gegen Fiji, haben die den ramponiert, alter Verwalter. Weiter geht's dann mit einem Spiel, was dann auch auf Join läuft, das im englischen Originalkommentar Italien gegen Australien. Und da wird dann spannend zu sehen sein. So, Italien hatte gute Ergebnisse gegen Australien die letzten Jahre. Australien hat sich krass gut entwickelt. So, wo stehen die Italiener? Sehen wir da auch eine Entwicklung oder wird das eine deutliche Niederlage gegen Australien?
Ja, ich meine, okay, wir haben jetzt die Spiele vom vergangenen Wochenende noch gar nicht so nachbesprochen, aber das wenn stimmt, wir auf England Australien schauen, dann finde ich, am meisten sticht da heraus, wie enttäuschend Australien wirklich war. Also England hat die Bedingungen gut gespielt, mit einem Kickspiel, mit einem Tom Roebuck, der die Bälle zurückschlägt, und hat eine stark mobile dritte Reihe. Bei Australien war Fraser McWright unfassbar mit, glaube ich, 5 Turnovers.
Der war krass.
Aber ansonsten, Tane Edmund war sehr unsicher hinten. Sualii wirklich blass im Vergleich zu seinem Debüt letztes Jahr gegen England. Das war ja, dass alle dachten, ein Feuerwerk, so wow, was geht jetzt los? Aber auch gegen die Lions hat er brillante Momente mit seinem Durchbruch im zweiten Test, wo er dann für Tom Wright aufgelegt hat. Mit
ich rück dich mal kurz in die Kamera, danke. Simon, ne?
Mit seine Interception gegen Südafrika und so, aber auch in dem Spiel mit guten Aktionen. Und der war blass, aber ist natürlich nicht der Einzige, den verletzungsbedingt fehlt dir ein Tom Wright, ein Len Ekitau, zwei der besten Spieler. Im Sturm natürlich ein Will Skelton fehlt, ein Tom Hooper, der jetzt auch bei Exeter ist.
James O'Connor und so weiter.
Genau, Will Skelton, James O'Connor auch nicht. Und die Spiele haben schon gefehlt, aber trotzdem, das war sehr uninspiriert, wie Australien da gespielt hat. Da muss jetzt eine Antwort her. Und deswegen, wenn Australien so spielt wie gegen England, dann verlieren sie auch gegen Italien. Ich glaube aber, das wird nicht so sein. Australien wird viel besser spielen.
Ja, das glaube ich auch.
Könnte aber trotzdem ein enges und interessantes Spiel werden, was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade zu Hause, Italien in Udine. Also im November wechseln sie ja quasi immer Stadien durch. Ich hoffe auch, dass da jetzt mal wieder eine Entwicklung zu sehen ist, weil sie ja dann doch irgendwie die letzten Jahre von dem, wo wir dachten, dass sie sein könnten, teilweise enttäuscht haben. Teilweise war das sehr wackelig, sind immer wieder in so Löcher reingefallen. Und ich hoffe einfach, dass die Italiener da jetzt auf einem höheren Level und zwar konstant spielen können.
Ja.
So, und dann abends, es ist auf dem Papier der große Kracher dieser kompletten Nation Series. Frankreich gegen Südafrika. Die tiefsten Mannschaften der Welt. Die wahrscheinlich zwei besten Nationen der Welt gerade, ne? Und jetzt schauen wir mal ganz kurz rein hier in die Aufstellung der Franzosen. So, da haben wir's. Also, sie spielen mit Erdosio, schätze ich, spricht man ihn, Marchand und Montagne auf der ersten Reihe, Flamand und Miafu, Gelon, Boudon und Guyard auf der 8, Le Garec und Romain Tamac, dann innen mit Ficou auf der 12 und Barassi auf der 13, Bielbiaré, Penaud außen und Ramos auf der 15. Schauen wir noch kurz auf die Bank, Cramon, zweiter Hakler, Kroos und Aldegheri, Romain Taufi-Fenua, Hugo Oradou, Oscar Jégou und dann also ein 6-2-Split mit Maxime Lucu und Nicolas Deporter noch auf der Bank. Es ist...
Ja, also man muss sagen, das sind jetzt einige Spieler dabei, die man vielleicht nicht so kennt von also Six Nations oder auch den letzten Jahren.
Gerade im Sturm, ja.
Aber überleg dir mal, das war ungefähr die Mannschaft, die nach Neuseeland geflogen ist und den ersten Test fast gewonnen hätte gegen die All Blacks. Und da haben sich, glaube ich, einige Spieler, das ist ähnlich wie bei England eigentlich, wie Steve Borthwick auch, die Spieler belohnt hat, die in Argentinien gut gespielt haben. So läuft es hier auch mit Galtier, der sagt, da in Neuseeland haben Spieler wirklich mit den All Blacks mitgehalten, auch wenn sie nicht ihre Topstars neben sich hatten. Und die belohne ich es, die haben gezeigt, dass sie es können. Nur vor allem im Sturm weiß ich nicht, ob das Richtige, keine Ahnung.
Also da habe ich auch meine Zweifel, ob der Sturm fähig ist, gegen Südafrika gegenzuhalten. Also ja. Guyard auf der 8 ist für mich so, wir haben ihn ein paar Mal spielen sehen, Six Nations, ob der da so die richtige Besetzung ist, aber hey, es ist am Ende des Tages immer noch Frankreich, die spielen alle in der Liga ein unfassbares Niveau, also die werden schon wissen, was sie machen und ich glaube, bei Frankreich ist auch gerade so der übergeordnete Weg wirklich purer Aufbau Richtung nächste WM. Wir hatten ja auch unter der Woche dieses Zitat von Maxime Lucu Richtung Südafrika. Die sind gekommen. Es war unsere WM und sie haben sie uns geklaut mit diesem Viertelfinalsieg. Frankreich ist jedes Ergebnis egal im November. Denen sind die Six Nations egal. Natürlich wollen die gewinnen. Diese Franzosen wollen einfach nur ins Finale der Rugby-WM 2027. Alles andere zählt nicht.
Ja.
So, und dafür bist du jetzt weiter dabei, dir eine ähnliche Tiefe aufzubauen wie Südafrika. Du willst diese 2 bis 3 Teams haben, wo du sagst, du kannst auf jeder Position einen von den drei Spielern auswürfeln und du wirst Weltklasse sein. Ja. Und
Südafrika wahrscheinlich, denke ich mal, auch mit einem 6-2-Split. Da wird immer über diese Hybrid-Player-Sache geredet, aber das ist auch, muss man mal kurz sagen, das ist auch voll übertrieben, diese Hybrid-Spieler-Debatte. Das ist schon immer so, also vielleicht im Amateur-Rugby noch mehr als im Professionellen, dass man halt einen Stürmer hat, der auch in den Back spielen kann oder einen Back, der auch im Sturm spielen kann. Aber auch so, ich erinnere mich 2015, als die All Blacks ja ihre WM gewonnen haben, war Victor Vito auf Wing. Den hatten sie da, das war nie ein großes Thema. Erst als Eddie Jones mit Jack Noel angefangen hat, sozusagen, vielleicht starte ich ihn auf Lenker, dass da die Medien da drauf auch gesprungen sind. Und Rusty macht das auch komplett mit Absicht, dass er dann Esther heißen, die 20 und Quara Smith die 21 gibt, nur um quasi die Leute ein bisschen zu ärgern.
Ja.
Aber das ist, im Endeffekt muss man da nicht so viel reininterpretieren. Es gab schon immer Leute wie Botia, der Flanker und Center spielen kann. Also das ist nichts Neues, aber es ist etwas, was unglaublich stark ist, ein Spieler zu haben, der mehrere Positionen covern kann. Und das ist so etwas, was wir bei Südafrika sehen und weshalb Südafrika so ein Bombsquad immer aufstellen kann, weil sie halt einfach Spieler haben, die auch in den Damage spielen können.
Sag mal, Simon, es ist 12:01 Uhr. Hast du um 12 Uhr einen Call?
Ach schon, wir haben gesagt, dass wir wir sind, glaube ich, durch, oder?
Ich wollte gerade sagen, also es ist dann noch Wales gegen Argentinien am Sonntag. Da müssen wir jetzt nicht allzu viel drüber verlieren. Gibt es dann auch bei Join im Livestream. Ansonsten noch kurz der Hinweis, dass die Termine für die Deutschlandspiele raus sind fürs REC bei der Heimspiele. Da könnt ihr Tickets mittlerweile kaufen, auch fürs Frauenheimspiel gegen Finnland. Und ja, also Deutschland gestern gespielt gegen die UK Armed Forces, 29-24 Sieg nach 9 Punkten Rückstand zur Halbzeitpause. Das hat Bock gemacht anzuschauen, hat mir gut gefallen. Da waren auch ein, zwei Spieler dabei, so aus Großbritannien, die jetzt für Deutschland gespielt haben, wo ich sage, die könnten echt eine Verstärkung sein. Und ich glaube, damit sind wir dann durch für heute.
Supi.
War wieder eine tolle Folge mit Kasper Gabriel. Tschüss. Kommt jetzt wieder dein Mic Drop?
Nein.